Es war vor einigen Jahren, 3-4 Jahren wahrscheinlich oder so, ich weiß es nicht mal ganz genau, die neue progressive Regierung in Alberta, in Kanada, hatte Richtlinien erlassen, die die Zuschreibung und Entfaltung verschiedener geschlechtlichen Identitäten an den Schulen erleichtern sollen. Begriffe wie Vater und Mutter wurden wegen ihrer potenziell diskriminierenden Wirkung aus dem regulären Wortschatz gelöscht und durch Begriffe wie Fürsorger oder Partner ersetzt. Für die Nutzung von Waschräumen oder die Zugehörigkeit zu Sportteams sollte in Zukunft das gefühlte Geschlecht ausschlaggebend sein. So steht in diesen Richtlinien, ich habe das nachgesehen, übersetzt, die Studierenden sind in der Lage, auf diejenigen Waschräume zurückzugreifen, die mit ihrer jeweiligen geschlechtlichen Identität übereinstimmen. Und mit der geschlechtlichen Identität ist eben nicht gemeint, ob ich männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale habe, sondern ob ich mich als Mann oder als Frau fühle. Sollte eine Studentin beispielsweise nicht akzeptieren, dass ein Mann, der sich das soziale Geschlecht einer Frau zuschreibt, bei ihr in der gleichen Umkleidekabine ist, dann müsste in Zukunft sie damit rechnen, in einen anderen Raum verwiesen zu werden. Leider ist das kein schlechter Witz. Leider ist das Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Ich glaube, ich hoffe mindestens, dass ihr so etwas nicht zum ersten Mal hört. Und ich glaube, man könnte noch viele skurrile Geschichten anfügen, auch hier aus der Schweiz, auch hier aus Europa. Und ich denke, das ist so die Folge eines Individualismus, der auf die Spitze getrieben wird. Nichts, aber auch gar nichts darf ich mir vorschreiben lassen. Zuerst hat man ja die Gebote Gottes abgeschafft. Niemand darf mir vorschreiben, was ich tun soll. Und nun geht's schon seit längerem ans Eingemachte. Auch unsere Natur wird abgeschafft oder mindestens als völlig zweitrangig gesehen. Ich kann selber bestimmen, wer immer das Ich ist, wer ich bin, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Nichts ist vorgegeben. Alles ist frei wählbar. Das ist Freiheit, wie sie unsere Gesellschaft heute versteht. Was hat sich aber Gott gedacht, als er uns Menschen als Männer und Frauen schuf? In unserer Serie über die 10 Gebote sind wir ja beim 7. Gebot angelangt, welches den Ehebruch verbietet und eben damit die Ehe schützt. Das letzte Mal haben wir uns mit der Ehe beschäftigt, denn wenn wir vom Bruch der Ehe reden wollen, müssen wir ja zuerst wissen, was denn überhaupt die Ehe ist, was die Bibel unter der Ehe versteht. Und damit verbunden ist natürlich auch die Frage, und der wollen wir uns heute zuwenden, was denn unsere Geschlechtlichkeit bedeutet. Ist die Tatsache, dass ich ein Mann oder eine Frau bin, einfach Nebensache wie die Haarfarbe, die Augenfarbe? Oder hat es tiefere Bedeutung? Dem wollen wir uns, wie gesagt, heute und auch das nächste Mal widmen. Wir werden uns heute der Schöpfungsgeschichte zuwenden. Das nächste Mal soll dann die bekannte Stelle aus Epheser 5, Vers 21 im Zentrum stehen. Ich ermutige euch, diese Stelle mal eingehend zu studieren als Vorbereitung für den nächsten Gottesdienst. Das dauert noch ein bisschen, ihr habt also noch viel Zeit. Eine Nebenbemerkung, einfach damit das klar ist, es gibt den Sonderfall der heute sogenannten Intersexualität, Menschen, die keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale haben von Geburt an. Ich meine natürlich nicht das. Das ist eine Realität, die es auch gibt und die für die Betroffenen sehr schmerzvoll ist, sehr leidvoll ist. Meine Kritik ist also betrifft nicht diesen Fall. Und normalerweise geht es nicht um das. Da müssen wir uns auch im Klaren sein. Also, was hat sich Gott dabei gedacht, als er uns als Mann und als Frau schuf. Um das zu verstehen, müssen wir uns eben den ersten drei Kapitel der Bibel zuwenden. Sie sind absolut bedeutsam, eigentlich für alle Lebensbereiche. Dort erkennen wir, was der ursprüngliche Plan Gottes war. Dort sehen wir aber auch, warum die Welt, in der wir leben, eben nicht mehr so ist. So voller Elend und Not. Und so voller Elend und Not, gerade auch in den Beziehungen zwischen Mann und Frau. Lesen wir miteinander. 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 26 bis 28. 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Oder männlich und weiblich, könnte man auch übersetzen. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Soweit das Wort Gottes. Ja, ich hätte es eigentlich auch noch hier gehabt. So. In wunderschöner, beinahe poetischer Sprache wird uns die Schöpfung der Welt durch Gottes Hand beschrieben. Wie der Refrain eines Liedes folgt nach jedem Tag und Gott sah, dass es gut war. Nur hier, ab Vers 26, scheint etwas geschehen zu sein, das Gott sehr gut nennt. Als Höhepunkt seines Schöpfungswerkes hat Gott den Menschen geschaffen. Alles scheint darauf hinzudeuten, es halt irgendwie, hä? Habe ich dieses Ding nicht gut dann? Doch, ich glaube schon. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass hier etwas Außerordentliches geschehen ist. Während es bei den Tieren einfach heißt, dass Gott sie geschaffen hat, ein jeder nach seiner Art, gibt es nur hier, bei der Schöpfung des Menschen, eine Vorankündigung. Lasst uns Menschen machen. Aber nicht nur das, der Mensch wurde erschaffen, das Ebenbild oder die Ähnlichkeit Gottes zu tragen. Was auch immer das bedeutet, der Mensch wurde mit unglaublicher Würde ausgestattet, die ihn weit über das Tier erheben. Einiges haben wir ja tatsächlich mit den Tieren gemeinsam. Aber unsere Identität finden wir nur ausgerichtet auf Gott, nicht in den Tieren. Wenn wir in den Zoo gehen und uns zum Beispiel die Schimpansen ansehen, dann haben die ja wirklich einige Ähnlichkeiten mit uns. So haben sie auch den aufrechten Gang, sie haben eine Lunge, sie bringen ihre Jungen zu Leben zur Welt. Wenn wir aber nur das sehen, nur diese Ähnlichkeiten, dann haben wir keine Grundlage für die Würde des Menschen. Er ist dann eben nur ein höher entwickeltes Tier. Wir müssen daher unseren Blick aufwärts richten zu Gott und erkennen eben, dass wir im Ebenbild Gottes erschaffen wurden. Dass wir Ähnlichkeiten mit unserem Schöpfer haben. Es gibt aber noch mehr. Vers 26 klärt uns die Aufgabe und die Berufung des Menschen auf. Er soll herrschen über die Tiere. Der Mensch ist also ein Vizekönig, könnte man sagen, unter Gott. Ihm hat Gott die Schöpfung anvertraut. Er steht zwischen Gott und den Tieren. Als Josef dem Pharao die Träume gedeutet hatte, heißt es, Und weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarem Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Das ist des Landes Vater. Und er setzte ihn über ganz Ägyptenland. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Natürlich geht es da um etwas anderes, aber ich finde es ein sehr schönes Bild für das, was Gott getan hat. Er hat uns zum Vizekönig, er hat die Menschen zum Vizekönig mit Herrschaft ausgerichtet über das ganze Land. Er hat ihn erhoben zu einer erhabenen Stellung und hat ihn eingesetzt unter Gott über die ganze Schöpfung. Und zuletzt eben sagt uns dieser Text, dass Gott die Menschen als Mann und Frau schuf. Oder wie es wörtlicher heißt, männlich und weiblich. Nirgendwo sonst wird dies erwähnt. Bei den Tieren ist es ja auch so, bei den allermeisten Tieren. Hier wird es deutlich gesagt, denn ihre Geschlechtlichkeit ist nicht einfach nur eine Nebensache, sondern hat tiefe Bedeutung. Bedeutsam für uns ist vor allem dies: Mann und Frau wurden gleichwertig erschaffen. Beide sind im Bild Gottes geschaffen. Beide sollen über die Schöpfung Gottes herrschen und beide werden von Gott gesegnet. Das erste Kapitel der Bibel gibt uns ein wunderschönes Bild, wie Gott sich Mannsein und Frausein gedacht hat. Sie sind König und Königin unter Gott und erfüllen gemeinsam die Berufung, die Gott ihnen gegeben hat, nämlich die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Welch ein Unterschied zu allen umliegenden Kulturen damals, die die Frau vor allem als Besitz des Mannes betrachteten. Während 1. Mose 1 uns also aufzeigt, dass Mann und Frau absolut gleichwertig sind, fügt 1. Mose 2 dem noch eine andere Dimension hinzu, die auch in 1. Mose 1,1 angedeutet ist. Gott hat Mann und Frau gemacht. Das heißt, er hat bei aller Gleichheit auch Ungleichheit geschaffen. Unterschiedlichkeit in die Schöpfung des Menschen hineingelegt. Sie haben die gleiche Würde, sie sind beide Ebenbilder Gottes, sie herrschen gemeinsam über die Schöpfung Gottes, aber eben, Gott hat nicht, Gott sei Dank, nicht zwei Männer geschaffen, sondern Mann und Frau. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, Männer und Frauen sind wirklich unterschiedlich. Nicht nur das Äußerliche unterscheidet sie, nein, auch viele andere Dinge. So hat zum Beispiel die Gehirnforschung gezeigt, dass schon ganz früh die Geschlechtlichkeit Einfluss auf die Bildung des Gehirns hat. Einzelne Hirnteile sind verschieden ausgeprägt. So sind zum Beispiel auch die linke und rechte Hirnhälfte bei den Frauen viel besser miteinander verbunden. Männer sind durchschnittlich besser in Mathematik und Logik, Frauen haben durchschnittlich besseres Einfühlungsvermögen und so könnte man noch viele Beispiele bringen. Was lernt uns nun das zweite Kapitel der Bibel über die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau? Gott schuf zuerst den Mann und setzte ihn in einen wunderbaren Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Vers 15. Dann gibt er ihm in seiner Großzügigkeit alle Früchte zum Essen, mit einer Ausnahme: vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darf er nicht essen. Und mitten in diese Harmonie des Gartens hinein hören wir in Vers 18 auf einmal, dass etwas nicht gut sei. Im ersten Kapitel kam ja immer wieder der Refrain, dass Gott sah und es war gut. Und hier heißt es jetzt: und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Man könnte das Wort Hilfe auch mit Gehilfin übersetzen. Und so lässt Gott den Menschen in einen tiefen Schlaf fallen, nimmt eine seiner Rippe oder er nimmt aus seiner Seite und formt daraus eine Frau und führt sie wie ein Brautvater zum Mann. Begeistert ruft dieser aus: Diese ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Er hatte zuvor den Tieren Namen gegeben, fand aber unter ihnen keine, die ihm entsprachen. Nun ist sie da, die ihm entspricht. Gebein von seinem Gebein, Fleisch von seinem Fleisch. Die ersten aufgezeichneten menschlichen Worte sind Poesie. Sie drücken die Freude des ersten Mannes aus, der von seinem Schöpfer mit einer Frau, mit einem Gegenüber beschenkt wird. Wäre es doch bei dieser Freude geblieben. Die Frau ist eine Gehilfin, eine Hilfe, die ihm entspricht. Und da ist wieder die Gleichwertigkeit angesprochen. Gleichzeitig wird sie aber eben als Hilfe oder Gehilfin bezeichnet. Sie wurde geschaffen, um dem Mann zu helfen und nicht umgekehrt. Natürlich darf dieser Begriff nicht falsch verstanden werden. Es steht nicht da, dass die Frau der Gango sei. Kennt ihr das, den Gango? Gango holen, oder? Gango das machen. Das ist sie nicht. Das ist nicht gemeint. Sie ist seine Gehilfin, weil er alleine diese große Aufgabe, die Gott dem Menschen gegeben hat, eben nicht bewältigen kann. Und trotzdem bleibt es so, dass sie zwar vom Mann geschaffen ist, aber auch für ihn. Und so wie ich es verstehe, sind das für die Bibel unumkehrbare Rollen. Niemals wird gesagt, dass der Mann der Gehilfe oder die Hilfe der Frau sei oder dass er für die Frau geschaffen wurde. Wir finden durch die ganze Bibel hindurch immer das gleiche Schema. Die Frau ist gleichwertig, sie ist aber nicht gleichartig. Sie ist eine Gehilfin oder Hilfe und der Mann wird dann im Neuen Testament das Haupt genannt. Wir sehen das Schema auch in Vers 23 angedeutet. Eva ist Gebein von seinem Gebein. Sie ist ihm gleich. Gleichzeitig dürfen wir nicht übersehen, dass Adam das Vorrecht hat, sie zu benennen. Und das bedeutet eben mehr als nur einen Namen zu geben. Er definiert sie und nennt sie Männin. Das ist sein Wortspiel, das Luther versucht nachzumachen. Ich, der Mann, Isha, die Frau. Und auch im Namen klingt wieder beides an. Gleichwertigkeit und Andersartigkeit. Bedeutet dies eine Degradierung für die Frau? Nein, ich denke nicht, absolut nicht. Ist es nicht interessant, dass in der Bibel, dass Gott selber sich in der Bibel oft unser Helfer nennt? Genau das gleiche Wort. Genau wie die Frau. Wenn Gott uns helfen will, dann bleibt er zwar ganz Gott. Er schlüpft aber manchmal, könnte man so sagen, in die Rolle eines Helfers, eines Dieners, um uns zu dienen. Wir machen das ja auch, wenn wir einem Kind helfen wollen. Wir beugen uns nieder. Wir versuchen uns in seine Welt hineinzudenken. Wir reden es so, dass das Kind es versteht. Das heißt doch, dass diese Helferrolle eine herrliche Rolle ist. Er selbst, der allmächtige Gott, bedient sich dieser. Natürlich haben Männer ihre Rolle immer wieder missbraucht, um Frauen zu unterdrücken. Vom Schöpfer aber war das nicht vorgesehen. Männliche Herrschsucht ist Folge der Sünde. Aber ich glaube, liebendes Hauptsein des Mannes ist Gottes gute Schöpfung. Fassen wir also zusammen. Gott hat Mann und Frau gleichwertig, aber eben nicht gleichartig geschaffen. Zusammen sollen sie den Auftrag Gottes ausführen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Dabei soll der Mann als Haupt die Verantwortung übernehmen und die Frau ihm als Hilfe zur Seite stehen. So hat es Gott in der Schöpfung vorgesehen. Nun ist natürlich die Frage, was hat sich seit dem Sündenfall verändert? Was hat sich durch den Sündenfall verändert? Wir kennen die Geschichte gut, wie Eva von der Schlange verführt wird und schlussendlich von der verbotenen Frucht isst und danach Adam davon gibt. Und so stürzen sie die ganze Schöpfung in ein Chaos, das bis heute andauert. Und auch die schwierige Beziehung manchmal zwischen Mann und Frau hat darin ihren Ursprung. Als die Schlange ihr Ziel erreicht hatte und Zweifel an Gottes Güte ins Herz gesät hatte, da heißt es schlicht und einfach: Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und davon, und er aß. 1. Mose 3, 6. Ich denke, dass diese Worte voller Bedeutung sind. Denn sie scheinen anzudeuten, dass der Sündenfall auch in der Umkehrung der Rollen von Mann und Frau besteht. Eva hat die Führung im Ungehorsam übernommen und Adam scheint passiv dabei zu stehen. Ihr seht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. In der Schöpfungsordnung war es so, dass Gott zuoberst war, der Mann, die Frau, und im Fall, nach dem Fall, befiehlt der Satan der Frau und diese dem Mann. Es gibt nichts Neues. Die Frage ist an uns alle ist nur, müssen wir diese Umkehrung der Geschlechterrollen für immer wiederholen? Als Gott dann am Abend in den Garten kam, wen sprach er da zuerst an? Natürlich Adam. Wo bist du? Fragte er ihn, als er meinte, er könne sich vor Gott verstecken. Und warum erklärt Paulus in Römer 5, die Verse 12 bis 21, Adam für schuldig? Es waren ja beide in Schuld gefallen. Die Frau war sogar vorangegangen. Der Grund ist klar. Der Mann ist das Haupt und er hat in ihrer Beziehung die primäre Verantwortung, die Partnerschaft zur Ehre Gottes zu führen. Und auch in der Begründung der Strafe für Adam kommt es wieder zum Vorschein. Gott sagt nicht, weil du gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen, sondern nein, was sagt er? Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Adam sündigte also doppelt. Einerseits, er widersetzte sich ganz klar dem Gebot Gottes, sein Ungehorsam ging aber weiter. Er hat die Stimme der Frau im Ungehorsam gehorcht und er hat damit seine Führungsrolle, den Garten zu bewahren, preisgegeben. Ich denke also, auch den Sündenfall bestätigt unsere Resultate. Von Anfang her hat es Gott vorgesehen, dass Männer und Frauen zwar absolut gleichwertig sind, aber nicht die gleichen Rollen haben. Der Mann soll als Haupt vorangehen und Verantwortung für die Beziehung übernehmen und nicht etwa den Chef spielen. Die Frau soll seine Hilfe, Gehilfin sein und sich seinem Führungsanspruch freiwillig unterordnen. Und nur ihrem Mann, das muss man auch sagen. Erst der Sündenfall brachte die Not und das Elend in der Beziehung, eben den Geschlechterkampf. Aber auch darin erkennen wir noch, wie Gott es ursprünglich gemeint hat. Haupt und Gehilfin sein ist also keine Folge des Sündenfalls und damit auch im Neuen Testament nicht beseitigt, wie wir noch sehen werden. Eine Frage bleibt noch. Warum hat Gott so geordnet? Wir wissen es nicht. Genau. Warum aber hat Gott verboten, vom Baum der Erkenntnis zu essen? Auch das wissen wir nicht. Aber es ist die Lüge der Schlange, dass es Gott damit nicht gut meint. Und wollen wir dieser Lüge wirklich glauben? Wollen wir nicht lieber diesem Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass auch seine Ordnungen zum Guten dienen, zu unserem Besten? Ich denke, wir sehen heute viel klarer als früher, welche Folgen die Ablehnung der Geschöpfe Gottes haben. Gelingt es Paaren heute besser, ihre Beziehungen zu ordnen und zu führen, wenn sie heute so wahnsinnig frei sind? Ich glaube, da müssen wir keine Studien machen, nur ein bisschen in unserer Nachbarschaft sehen. Besser sind sie bestimmt nicht. Ob sie schlechter sind, das weiß ich nicht. Aber ob sie besser sind, das glaube ich sicher nicht. Und das lässt sich ganz bestimmt auch beweisen. Also warum hat Gott dies so geordnet? Einerseits wissen wir es nicht. Andererseits scheint uns die Tatsache, dass wir eben Ebenbilder Gottes sind, vielleicht einen kleinen Hinweis zu geben. Gott ist kein einsamer Gott. In Gott sind drei Personen, obwohl es nur einen Gott gibt. Wir bezeichnen diese Wahrheit als Trinität oder Dreieinigkeit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind alle Gott, alle gleichwertig. Und trotzdem sind sie nicht alle gleich. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und in Philipper 5,11, in Philipper 2, 5 bis 11 lesen wir, wie der Sohn sich dem Vater beugt und die untergeordnete Rolle übernimmt. Er machte sich selber zum Knecht. Er erniedrigte sich und ist gehorsam und war gehorsam bis ans Kreuz. Der Vater nahm diese Gabe an und erhob den Sohn auf den höchsten Platz und verlieh ihm einen Namen, der über alle Namen erhoben ist. Jeder möchte dem anderen gefallen. Jeder möchte den anderen erhöhen. Indem wir also als Mann und Frau diese von Gott geschenkten Rollen annehmen und bejahen, sie zur Ehre Gottes ausleben, sind wir kleine Abbilder von dieser gewaltigen Realität der Dreieinigkeit. Und so bleibt die Frage, wollen wir uns als Mann und als Frau, wollen wir als Mann und als Frau unseren Platz in der Schöpfung einnehmen, den Gott uns zugewiesen hat? Oder wollen wir weiterhin selber versuchen, unsere Rolle zu definieren, uns selber zu erfinden, so wie es Adam und Eva taten und wie wir am Anfang gesehen haben, es unsere Kultur auch wieder tut? Das ist die Frage, die wir selber beantworten müssen. Ich bete noch. Treuer Herr, wir loben und preisen deinen Namen. Du hast eine wunderbare Schöpfung gemacht. Du hast alles gut gemacht. Und als Krone von der Schöpfung hast du uns Menschen geschaffen, zu deinem Ebenbild. Wir danken dir, Herr. Aber wenn wir so in die Welt schauen, können wir nur traurig sein über das Elend, das wir Menschen angerichtet haben. Wenn wir die Rolle verworfen haben, die du uns gegeben hast. Wenn wir uns selber definieren wollen. Wenn wir gemeint haben, dass weiter weg von dir es besser sei, es mehr Freiheit gebe. Vergib uns, Herr, unsere Schuld. Und hilf uns, Herr, dass wir wahre Abbilder können sein von dir. Verändere du uns durch deinen Geist und mach uns mehr und mehr Jesus ähnlicher. Gerade heute auch, an diesem Tag. Wir bitten dich das in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.